indem wir von eigentlich und hätte ich und wenn ich da sprechen. Wie kommen wir aber zu unserer Bestimmung und Reife? Wir wissen, dass viele Leute die Frage stellen, wie alt werde ich? Können Sie im Internet eingeben, gewisse Daten, wie alt Sie werden? Etwa. Wenn nichts Besonderes eingreift in das Leben und es dadurch verkürzt. Viele stellen die Frage, wie alt werde ich? Die entscheidende Frage, denke ich, aber ist, wie werde ich alt? Wie werde ich alt? Wie will ich alt werden? Wo will ich in 5 Jahren sein? Wo will ich in 5 Jahren mit meiner Ehe sein? Will ich weiterhin bocken? Will ich weiterhin Macho spielen? Will ich weiterhin den Verbitterten, den Gekränkten, den Beleidigten spielen? Will ich das weiterhin? Oder möchte ich lernen, einfach mal mein Leben offensiv anzugehen? Vielleicht auch mal Hilfe zu holen und mich mal einem Menschen öffnen? Und sagen, du, ich komme einfach nicht klar. Es ist schwer für uns Männer, zu sagen, ich komme nicht klar. Das wächst mir über den Kopf. Dieses Erlebnis, das schon Jahre zurückliegt, es engt dermaßen mein Leben ein, ich komme nicht weiter, ich trete auf der Stelle. Da kann es gut sein, sich mal einem Menschen zu öffnen, wenn es möglich ist in der Ehe. Aber es gibt ja auch hier Menschen, die Weisheit haben, die weise geworden sind, die nicht nur alt geworden sind, sondern die weise geworden sind. Unreife zeigt sich in der Verbitterung, im Zynismus, im Selbstmitleid, in der Rastlosigkeit, in der Sucht. Darin zeigt sich Unreife. Aber was mir besonders geholfen hat, war die Einsicht, dass nichts umsonst in mein Leben hineingekommen ist. Und ich habe bewusst mein Leben der Führung Gottes anvertraut. Und ich habe das an vielen Stellen erlebt und ich erlebe es jede Woche, dass Gott in mein Leben eingreift, dass er führt, dass er mich trägt, dass er mich aushält, dass er mich wieder aufhebt, dass er mir Mut gibt. Und dass Gott nicht derjenige Spielverderber ist, wie ich ihn über viele Jahre vermutete, sondern dass Gott will, dass ich leben kann und dass ich mal anfange, ihm eine Chance zu geben. Gott, wenn es dich gibt, ich öffne dir mein Leben. Rede hinein, wenn du wirklich da bist. Denn keiner der Menschen hat Gott jemals gesehen, sagt die Bibel. Und dennoch haben sie ihn erfahren. Es gibt so vieles, was wir nicht sehen können. Wir haben unser Bewusstsein auch noch nicht gesehen. Unsere Gedanken auch noch nicht gesehen, aber die Ausprägung davon schon. Eine wichtige Hilfe war mir, ich kann mir in vielen Dingen helfen und ich kann mir in manchen Dingen nicht helfen. Und wenn mein Leben in die Krise hineinkommt und vielleicht schon über Jahre irgendwo festgerostet ist und ich aus gewissen Gedankengängen nicht mehr herauskomme, dann war es für mich und bleibt es für mich immer die erste Adresse, dass ich anfange zu beten. Der Betende ist nicht der Hilflose, sondern der Betende ist der Mutige, der Erfahrungen machen möchte und über seine persönlichen Grenzen hinausgeht. Was habe ich zu verlieren, wenn ich bete? Was habe ich zu verlieren, wenn ich mit Gott über mein Leben rede? Es ist dermaßen entlastend. Warum? Weil ich weiß, dass Gott mich nicht verdammt. Und dass Gott nicht einen Anforderungskatalog vor mich legt, über den ich nicht mehr drüber schauen kann. Sondern dass Gott gerade am Kreuz, das hier vorne angestrahlt ist, in Jesus Christus deutlich gemacht hat, ich will nicht dein Verderben. Ich will nicht den Tod des Menschen, der gegen mich gesündigt hat. Ich bin bereit, dein Leben zu ordnen, es aufzuräumen. Ich bin bereit, mit dir durch alle Dinge deines Lebens zu gehen und ich verlasse dich nicht. Ich stehe dir bei. Ich gehe mit dir durch dick und dünn. Jesus Christus sagte einmal, wie es einen Weg in die Freiheit gibt. Und er sagte, ihr werdet die Wahrheit erkennen, wenn ihr mal anfangt, meinen Worten nachzudenken. Ihr werdet Stück für Stück befreiende Wahrheiten denken können, die euch wirklich weiterführen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Lüge bindet. Und Jesus sagt, ich bin dazu gekommen in die Welt, um ein Statement für die Wahrheit abzulegen. Und wenn du anfängst, wahr zu werden in deinem Leben, keine Tricksereien, du hast es nicht mehr nötig, Masken zu tragen. Vor Gott darf ich sein, wer ich bin. Dann spüre ich auf einmal, wie mein Leben entkrampft, wie ich mich öffnen kann, wie ich Gedanken denken und Worte sprechen kann, die mir vorher so nicht möglich waren. Ich muss mich heute immer noch überwinden, wenn ich mich bei meiner Frau entschuldigen muss. Ich bin manchmal sehr schnell und manchmal kommen Worte über meine Lippen. So schnell kann ich gar nicht denken. Und dann ist es gesagt und dann steht es im Raum und ab und zu sagt mir Gott, jetzt musst du was dazu sagen. Ich bin ein sehr stolzer Mensch und auch neige auch ein bisschen zur Selbstgerechtigkeit und das fällt mir unwahrscheinlich schwer. Aber es hat unserer Beziehung noch nie geschadet, wenn ich mich entschuldigt habe. Noch nie geschadet. Wissen Sie, wir suchen manchmal große Künste. Wir suchen viel Ablenkung. Wir hängen uns vor den Fernseher. Wir hängen uns ins Internet rein. Aber hilft es uns wirklich? Hilft es? Oder ist es nicht eine reine Zudeckungsmaschinerie, dass ich mich voll labern lasse und voll Bilder stecke, die mich letztlich nur kaputt machen? Ein Mann in der Bibel, von ihm wird viel geredet, es ist der Name von einem Menschen, der am meisten erwähnt wird. Der war vor 3000 Jahren Regierungschef in Israel, es war der König David. Und der fiel einmal arg in die Sünde hinein, in Ehebruch, und er inszenierte einen Mord. Und da war er am Ende mit seinem Latein. Er ging innerlich ein. Er hatte alle Privilegien eines Königs im Vorderorient. Aber er hatte eine Beziehung zu Gott. Und wer eine Beziehung zu Gott hat, der kann nach solchen Dingen nicht mehr so weiterleben wie vorher. Und er sagt, ich bin eingegangen wie eine Primel, die vertrocknet. Wie ein Blümchen, das 14 Tage kein Wasser mehr bekommen hat. So hing ich in den Seilen. Und dann, nach etwa einem Jahr, fasste er den Mut, als Gott ein Mann zu ihm sagte und sagte, du bist der Mann. Du hast gesündigt. Und dann sagte er, wohl dem Menschen, in dessen Geist kein Trug ist. Das Wort, das dort im Hebräischen steht, heißt so viel wie wohl dem Menschen, in dessen Geist kein Selbstbetrug ist. Und das ist vielleicht der gefährlichste Betrug unseres Lebens, auch als Männer und vielleicht gerade als Männer, dass wir uns etwas einreden, bis wir es glauben. Meine Frau ist schuld, ein Arbeitgeber ist schuld, selbstverständlich werden sie auch mit Schuld sein an meiner Situation. Aber ich muss doch immer wieder gucken, wen kann ich verändern? Ich kann nur einen Menschen verändern. Und das bin ich. Ich kann andere nicht verändern. Und das gehört zur Erkenntnis. Zu einem Schritt, der mich in die Freiheit führt. Der mich nicht in die Enge führt, nicht ins Gefängnis, sondern der die Gitterstäbe meines Lebens auseinanderzieht. Und deswegen ist es wichtig, sich einfach auch mal die Frage zu stellen und sie zuzulassen, wo liegt mein Selbstbetrug? Bei der Suche nach Anerkennung. Wo liegt der Selbstbetrug in meiner Bitterkeit? Wo liegt der Selbstbetrug vielleicht in meiner Sexsucht? Wo liegt der Selbstbetrug? Wo sind meine Defizite, die einfach unausgefüllt bleiben? Und der Mensch ist auf mehr ausgelegt als auf Reize, die ihn kurz befriedigen. Wir sollten Abstand lernen zu nehmen, dass wir denken, Erscheinung und Bewunderung, das macht meine Persönlichkeit aus. Superleistung und Erfolg, das wäre die Erfüllung. Lebensstatus und Anerkennung, das würde dann Zufriedenheit nach sich ziehen. Wahrheit, die frei macht, muss von uns nicht nur erkannt, sondern auch anerkannt werden. Und das, was ich nicht umsetze, habe ich letztlich nicht begriffen. Was ist die letzte, tiefste, befreiende Wahrheit meines Lebens? Die letzte und tiefste Wahrheit meines Lebens, die mich befreit, heißt für mich, ich werde von Gott akzeptiert. Gott ist nicht derjenige, der ständig an mir rummäkelt, sondern der mich bejaht, der mich tragen will und der mich halten will, festhalten will. Wenn mein Leben durch Erschütterungen geht, dass ich ein Fundament habe, auf dem ich stehen kann. Und Gott ist gerade dann derjenige, der sich zu mir stellen will. Das ist für mich befreiende Wahrheit. Und das kann ich erleben. Gott ist gerade dann derjenige, der meiner Seite steht, wenn ich meine, es nicht verdient zu haben. Wir denken manchmal, ja, Gott akzeptiert nur Leute, die die 10 Gebote leben und die sonst noch ein bisschen sozial tätig sind und die ab und zu auch mal beten. Nein, Jesus sagte einmal, als er in diese Welt kam, ich bin gekommen, Menschen zu suchen, die das Ziel verfehlt haben. Die in die Irre gegangen sind. Die Bibel nennt das Sünder. Sünde heißt im Griechischen Zielverfehlung. Ich steuere falsche Ziele an und merke es dann vielleicht zu spät, dass ich mich in der Wüste verlaufen habe und keinen Orientierungspunkt mehr finde. Gott sieht mich in der Weise, was aus mir werden kann. Gott ist bereit, in mein Leben einzudringen und zu sagen, ich habe es gut mit dir vor. Und gerade dann, wenn ich es nötig und nicht verdient habe, das befreit. Das lässt mich zur Entfaltung kommen. Die Anerkennung der befreienden Wahrheit zeigt sich in meiner Bereitschaft, auch mal über negative Reaktionsmuster nachzudenken. Nicht, dass wir sie damit schon im Griff haben. Ich habe manche negativen Reaktionsmuster bis zum heutigen Tag nicht im Griff. Und ich lebe seit über 40 Jahren mein Leben bewusst mit Jesus Christus. Zum Beispiel dann, wenn ich auf der Autobahn bin. Ich bin ein schneller Mann. Und ich liebe die Fastlane, die Überholspur. Die liebe ich über alles. Ich wurde mal in einem Interview gefragt, was empfindest du als besonders einengend und bedrückend? Dann dachte ich, im Stau zu stehen und dann auf der Spur zu sein, die steht und die andere fährt weiter. Das hat das meine Frau schon Nerven gekostet, wenn ich dann die Spur gewechselt habe im Stau. Das ist meine Schwäche. Ich bin sehr zielorientiert, will auch schnell meine Ziele erreichen. Und wenn mir dann jemand die Vorfahrt nimmt und fährt mit 90 auf die linke Spur auf der Autobahn, ich muss in die Eisen steigen und er beschleunigt noch nicht einmal. Er braucht eine Minute, bis sie am Laster vorbei sind. Das sind 60 Sekunden. Und dann bleibe ich nicht unbedingt ruhig. Und dann entfahren mir manchmal Worte, noch heute noch. Aber wo ich schon nach Sekunden spüre, es war nicht okay. Und ich innerlich nur sagen kann, lieber Gott, es ist wieder mal passiert. Ich will es nicht als Ausrede benutzen, aber mir bleibt nur übrig, dass du mir vergibst. Ich bleibe ein Mensch, der Vergebung braucht. Und ich bleibe ein Mensch, der immer wieder schuldig wird. Ich werde nie einen perfekten Zustand in dieser Welt erreichen. Nie. Aber ich möchte den Zustand erreichen, dass ich das mache, was unsere Kinder früher gemacht haben. Heute sind sie so groß, dass sie mich auf den Arm tragen können, die Jungs. Aber das, was sie gemacht haben, wenn sie in Angst waren, wohin kamen sie gelaufen? Ich kann mich erinnern, als wir an der Lahnma in Marburg spazieren waren. Und dann waren wir unterwegs und dann gingen wir wieder zurück Richtung nach Hause, unten an der Lahn, am Ufer entlang, alles ungefährlich. Und dann liefen zwei unserer Kinder vor. Kinder können ja nie neben den Eltern gehen, entweder dahinter oder davor. Ist auch okay. Und dann liefen sie vor und wir riefen noch, warum? 100 Meter weiter war eine vielbefahrene Straße mit Ampel und sie waren noch keine 5 Jahre alt. Und sie liefen, wollten nach Hause. Und um die Ecke rum, weg waren sie. Und auf einmal, ruckzuck, kamen sie wieder zurück. Was war los? Ein Hund kam ihnen entgegen. Gott lässt vielleicht manche Hunde uns entgegenkommen, die uns nach Hause führen sollen. Nach Hause zu Gott. Sie kamen in unsere Nähe wieder gelaufen. Weil sie dachten, bei Mama und Papa sind sie sicher, wenn ein großer Hund kommt. Und es gibt im Leben manche großen Hunde, die uns entgegenkommen. Die einfach zu stark und zu schnell für uns sind. Und wo wir spüren, die Dinge zerrinnen zwischen den Fingern. Wir haben es nicht mehr im Griff. Wo Gott sagt, du darfst zu mir zurückkommen. Egal was gelaufen ist, du darfst nach Hause kommen. Und ich verwerfe dich nicht und ich verachte dich nicht. Ich lade dich ein. Und du darfst zu deiner Schuld stehen. Du darfst sie mit Namen benennen. Jede Sünde hat ihren Namen. Wenn ich gelogen habe, habe ich gelogen. Wenn ich gestohlen habe, habe ich gestohlen. Und als ich Christ wurde, hatte ich viel gestohlen. Und dann bin ich zu meinem ehemaligen Arbeitgeber gegangen und habe Geld mitgenommen und habe die Dinge in Ordnung gebracht. War ein schwerer Gang. Ich habe ein Jahr mit Gott darüber diskutiert. Ich würde das Geld lieber spenden, sagte ich. Gott sagte immer wieder, nein, du bringst die Sache in Ordnung. Dann kam ich zu meinem ehemaligen Arbeitgeber und sagte, ich bin Christ geworden. Ich möchte die Dinge bezahlen, die ich früher bei ihm mitgenommen habe. Er fragte mich, was waren sie am vorher? Ja, was war ich vorher? Ich war bestimmt getaufter Christ, aber Christus war keine Realität in meinem Leben. Leute, das ist für mich befreiend, Schuld beim Namen zu nennen und nicht Zuzug leisten. Schuld kann man nur auf einem Weg bewältigen, nämlich auf dem Weg der Vergebung und Versöhnung. Und dass ich Gott die Dinge nennen kann, die mich manchmal so aus der Bahn werfen, mich die Fassung verlieren lassen, ich vielleicht auch mein Gesicht verloren habe. Ich bin bei Gott herzlich willkommen. Und das möchte ich Ihnen heute Morgen weiter sagen. Ich möchte Sie nicht bedrücken mit irgendwelchen Forderungen. Das macht Gott nicht. Gott lädt zuerst ein und sagt, du darfst abladen. Es ist so, wie in einen Hafen einlaufen dürfen. Schutz haben vor den Wellen. die mich sonst vielleicht an ein Ufer geschleudert oder gegen Felsen geschleudert hätten und ich würde zerschellen mit meinem Leben. Ich darf einlaufen in den Hafen, der Gott selbst ist. Und ich darf mit ihm reden, wie ich bin, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Reden heißt ja nicht, eine besonders liturgische Sprache aufzulegen und da mal einen Tromm loszulassen, nein. Beten heißt einfach mit Gott reden über das, was mich momentan bewegt. Ich will Ihnen zum Schluss noch einige Erkennungszeichen von gereiften Männern weitergeben. Ein gereifter Mensch, ein gereifter Mann ist genießbar. Reife Früchte sind genießbar. Nicht bitter, nicht sauer. Und gereifte Menschen haben Humor. Habt ihr Humor? Mir fällt gerade ein Trabi-Witz ein, aber den kennt ihr wahrscheinlich alle schon. Aber der verdeutlicht auch etwas das Thema. War in Marburg an der Ampel. Ein Trabi steht bei Rot. Und die Ampel schaltet auf grün und legt den Gang ein, gibt Gas und kommt nicht weg. Das war das Problem. Ein Mercedes stand hinter ihm, hat die Lüftung eingeschaltet. Versteht ihr, wir wollen auch manchmal vom Fleck. Wir wollen vom Fleck, wir wollen weiter. Aber es ist eine Sogluft da. Ein Zurückziehen. Obwohl wir vorwärts wollen, obwohl wir in die Freiheit wollen, kommen wir vielleicht immer tiefer in die Bindung. Gott möchte zu uns zu genießbaren Männern machen, die nicht alles so tierisch ernst nehmen. Ich sage immer, Leute, die keinen Humor haben, die sind gefährlich. Alle Diktatoren haben keinen Humor. Die haben alle keinen Humor. Wer diktatorisch veranlagt ist, hat keinen Humor. Gereifte Männer können anderen gut tun und sich selber vergeben, weil Gott ihnen vergeben hat, weil Gott sie freispricht, weil Gott sie nicht festnagelt und annagelt wegen ihrer Vergangenheit. Gott will mich lösen. Gereifte Männer kennen ihre Gaben und mit der Zeit vielleicht auch ihre Grenzen. Und sie lebe nicht mehr so stark konfliktorientiert, mehr zielorientiert. Das wünsche ich Ihnen für Ihr persönliches Leben. Dass Gott Sie eine Chance geben im Leben, wenn es noch nicht so ist. Und wenn wir schon lange mit Gott leben, dass wir dann auch einfach sagen, Herr, ich mach weiter. Trotz allem, was gelaufen ist, du schreibst mich nicht ab, dann muss ich mich auch nicht abschreiben. Und dann muss ich auch andere nicht abschreiben. Wer sich angenommen fühlt und das nicht aufgrund seiner Leistungen, der kann Gewaltiges leisten in dieser Welt. Dazu möchte Gott sie segnen.